Heute mit Thies Maasen und Olaf Scholz, der kurz vor seinem Abschied in den Sommerurlaub bei seinem letzten Auftritt in der Bundespressekonferenz nochmal so einen Satz rausgehauen hat.
Wir werden Abschiebungen insbesondere von Straftätern nach Afghanistan, aber auch in andere Länder wie Syrien durchführen und bereiten vor, dass das auch tatsächlich geschieht.
Abschieben nach Afghanistan und Syrien. In dem einen Land regiert bekanntlich ein Regime von Steinzeit-Islamisten, das jegliche Opposition unterdrückt, Schwule auspeitschen und Ehebrecherinnen steinigen lässt. Im anderen Land ein Diktator, der jahrelang einen brutalen Krieg gegen die eigene Bevölkerung geführt hat, dabei ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht und unter anderem Giftgas eingesetzt hat und der dank der Unterstützung aus Russland und Iran inzwischen wieder fest im Sattel sitzt. Etwa 700.000 Syrer leben aktuell in Deutschland. Fast alle sind sie vor Krieg, Unterdrückung und Terror geflohen. Doch die allermeisten haben nur einen sogenannten subsidiären Schutzstatus. Das heißt, sie sind keine anerkannten Flüchtlinge, sondern dürfen nur so lange bei uns bleiben, bis die Lage in Syrien wieder so ist, dass sie ohne Gefahr für Leib und Leben dorthin zurückkehren können. Vergangenen Montag hat das Oberverwaltungsgericht in Münster nun ein Urteil gefällt, das für Hunderttausende Syrer bei uns gravierende Folgen haben könnte. Die Richter haben nämlich geurteilt, dass in Syrien, Zitat, keine ernsthafte individuelle Bedrohung mehr für Zivilisten durch den Bürgerkrieg bestehe. Stimmt das tatsächlich? Wir haben bei unserer ARD-Korrespondentin Viktoria Kleber in Kairo nachgefragt.
Das syrische Regime will nach innen und außen zeigen, alles läuft in geregelten Bahnen. Zuletzt offiziell zu beobachten bei den Parlamentswahlen Mitte Juli. Von demokratischen und fairen Wahlen kann keine Rede sein. Davon sind Experten überzeugt. Doch im syrischen Staatsfernsehen klingt das ganz anders.
Ich wünsche mir, dass wir heute mit dieser Wahl und mit der Hochzeit der Demokratie der ganzen Welt sagen, dass Syrien sich immer weiter erholt.
Sagt ein syrischer Kommentator, die Realität im Land sieht anders aus. Gekämpft wird auch im 14. Kriegsjahr noch, jedoch nur noch an wenigen Orten in Syrien. Im Nordwesten bekriegen sich islamistische Rebellen mit der syrischen Armee. Im Nordosten, den die Kurden kontrollieren, nimmt die Zahl der Anschläge der Terrororganisation Islamischer Staat wieder zu. In rund 70% des Landes regiert Bashar al-Assad mit Hilfe seiner Verbündeten Russland, Iran und der libanesischen Hisbollah. Der Diktator tut nach wie vor alles für seinen Machterhalt. Zuletzt ließ er Demonstrationen im Süden des Landes niederschlagen. Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung sagt, Sicherheit gibt es in ganz Syrien nicht.
Die Sicherheitslage ist im ganzen Land schlecht und das betrifft alle Gebiete, weil auch die Armut in allen Gebieten so unglaublich groß ist. Über 90% der Bevölkerung leben überall im Land unterhalb der Armutsgrenze und dadurch entstehen natürlich wirkliche mafiöse Netzwerke, die sich an der Not bereichern und das kennen wir insbesondere aus den Regimegebieten.
Vor ein paar Tagen hat der UN-Sondergesandte für Syrien den Sicherheitsrat daran erinnert, dass das Land sich in einem Zustand von ungelösten und tiefgreifenden Konflikten befindet. Eine Lösung dafür nicht in Sicht. Und dennoch werden weltweit Stimmen laut, die die Abschiebungen von Menschen, die vor dem Regime Assad geflohen sind, fordern. Dabei sei längst bekannt, wie der syrische Diktator mit Rückkehrern umgehe. Wir werden niemals vergeben oder vergessen. Dieser Spruch ist unter Regimeanhängern weit verbreitet und zielt auch auf die Flüchtlinge. Zwar behauptet Assad offiziell, dass Syrerinnen und Syrer ohne jegliche Bedingungen zurückkehren könnten, Menschenrechtsorganisationen dokumentieren aber das Gegenteil. Jeder Rückkehrer wird sofort vom Geheimdienst überprüft. Ein Vermerk in der Akte über ein kritisches Wort über den Präsidenten reicht, um in einem der berüchtigten Foltergefängnisse des syrischen Diktators zu verschwinden. Und in wessen Akte steht, kein Wehrdienst, der werde sofort zum Militär eingezogen und oftmals in Kampfgebiete geschickt, berichten Menschenrechtsorganisationen. Fadl Abdelrahni, Leiter des syrischen Netzwerks für Menschenrechte, zeigt sich im syrischen Oppositionsfernsehen aus dem Exil besorgt.
Wir wissen, dass die Flüchtlinge vor den Fassbomben und chemischen Waffen des syrischen Regimes geflohen sind. Sie sind gegen Assad, deshalb können sie nicht zurück. Sie zur Rückkehr zu zwingen, wird dazu führen, dass sie umgebracht werden.
Syriens Nachbarländer Jordanien und Libanon haben bereits vor einigen Jahren die Hand zu Assad ausgestreckt. Mit einer Normalisierung der Beziehungen wollte Jordanien erreichen, dass Assad Flüchtlinge zurücknimmt und dass er den Waffen- und Drogenschmuggel aus Syrien nach Jordanien eindämmt. Doch passiert sei seit der Normalisierung der Beziehungen nichts, sagt Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung. Im Gegenteil, aus Syrien werden mehr Waffen und Drogen geschmuggelt als zuvor.
Es ist wirklich eine Illusion, sich hier mit Assad ins Benehmen setzen zu wollen. Wir haben nicht ein einziges Beispiel, dass das funktioniert hätte. Ganz im Gegenteil, also man geht einen Schritt auf ihn zu und Assad nimmt es nicht als eine Verpflichtung, dass er selbst vielleicht auch eine Bringschuld hätte, sondern er sieht es immer als das Sprungbrett für die nächsten Forderungen und sieht nicht ein, dass er in irgendeiner Weise kooperieren musste.
Und dennoch arbeitet sich Bashar al-Assad auf die internationale Bühne zurück. Syrien wurde im letzten Jahr wieder in die Arabische Liga aufgenommen. Und auch der türkische Präsident Erdogan spricht immer häufiger über eine Annäherung an den syrischen Diktator. Assad hat derweil schon klar gemacht, ein Treffen findet nur unter seinen Bedingungen statt.
Viktoria Kleber aus unserem ARD-Studio Kairo über die aktuelle Lage in Syrien, wohin deutsche Politiker, allen voran der Kanzler, demnächst wieder abschieben wollen. Dass der syrische Diktator und Kriegsverbrecher Bashar al-Assad nach Jahren des Bürgerkriegs wieder fest im Sattel sitzt, hat er maßgeblich der Unterstützung durch den Iran zu verdanken. Das Mullah-Regime schafft es trotz aller westlicher Sanktionen, seinen Einfluss auszubauen und die ganze Region zu destabilisieren. Es finanziert Terrororganisationen wie die Hamas und ist deshalb maßgeblich für den Gazakrieg verantwortlich. Es unterstützt die Houthi-Miliz im Jemen, die mit ihren Angriffen den Schiffsverkehr durch den Suezkanal in weiten Teilen lahmgelegt hat. Und es versucht, seine menschenfeindliche islamistische Ideologie auch in westlichen Staaten zu verbreiten, auch bei uns. Ein zentrales Element dabei war jahrzehntelang das sogenannte Islamische Zentrum Hamburg. Diese Woche hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser das IZH und seine bundesweiten Teilorganisationen verboten.
Das ist ein weiterer konsequenter Schritt gegen islamistischen Extremismus. Mir ist sehr wichtig, klar zu unterscheiden. Wir handeln nicht gegen eine Religion.
Das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg ist ein wichtiger Schritt, findet mein Kollege Josef Römel. Er reicht aber nicht aus. Hier sein Kommentar.
Sie haben dazugelernt, wenn es darum geht, islamistische Strukturen zu bekämpfen. Doch es gibt sowohl beim Bund als auch in Bayern immer noch Baustellen, die in den vergangenen Jahrzehnten weitestgehend ignoriert wurden. Aus falsch verstandener Toleranz heraus haben sich Politiker von SPD, Grünen, aber auch Union immer wieder mit Islamisten getroffen. Schon 2016 wurde das Islamische Zentrum Hamburg vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Beispiel zeigt, Politik und auch zum Teil Medien verhalten sich naiv, wie auch diese Geschichte zeigt. So wurde vor ein paar Jahren ein in Bayern bekannter Islamisten-Imam von Medien und Politik hochgejubelt, weil er angeblich in der Lage war, militante Islamisten zum Ausstieg zu bewegen. Dabei war schon damals klar, dass er unter anderem für das Religionsministerium in Kuwait arbeitete, das zum Ziel hat, europäische Länder im islamistischen Sinne zu missionieren. Vor allem die Politik glaubt, dass Dialog die Islamisten schon auf den demokratischen Pfad führen könne, wenn man mit ihnen spreche. Das ist allerdings ein Trugschluss. Denn die Kunst der Verstellung haben Islamisten in Deutschland längst perfektioniert. So können sie es auch in städtische Strukturen schaffen, sich beispielsweise als Ausländerbeiräte engagieren. Niemand darf unter Generalverdacht gestellt werden, weil er den Islam lebt. Religionsfreiheit ist ein wichtiges Gut. Aber die Politik muss genau hinsehen, ansonsten fühlen sich Islamisten zu sicher und schaffen im Hintergrund ihre Parallelgesellschaften. Die Folge, diejenigen, die vor Islamisten aus ihren Heimatländern geflüchtet sind, fühlen sich in Deutschland nun weniger sicher.
Ein Kommentar meines Kollegen Josef Römel zum Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg. Schon das zweite aufsehenerregende Verbot aus dem Bundesinnenministerium binnen weniger Tage. Anfang vergangener Woche hatte Faesers Ministerium die Kompakt Magazin GmbH und die damit zusammenhängende Conspect Film GmbH verboten. Zeitgleich gab es mehrere Hausdurchsuchungen, unter anderem bei Jürgen Elsässer, dem Kopf des Kompakt Magazins. Mit dem Verbot wurde eines der einflussreichsten extrem rechten Medienunternehmen mit enger Verbindung zur AfD zerschlagen. Wir haben uns letzte Woche in unserer Sendung BR24 Medien ausführlich mit den juristischen Seiten dieses Verbots beschäftigt, nachzuhören in der ARD-Audiothek unter BR24 Medien. Vor wenigen Tagen nun wurde die komplette Verbotsverfügung des Innenministeriums ins Netz gestellt, komplett ungeschwärzt. Und es waren offenbar die Anwälte von Kompakt, die das Dokument online gestellt haben. Samt Klarnamen und Pseudonymen von Kompaktmitarbeitern, samt Zitaten aus offensichtlich abgehörten Telefonaten und Zoom-Meetings und inklusive Adressen und Kontonummern. Ich bin jetzt mit Gideon Botsch verbunden. Er leitet an der Universität Potsdam die Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus und beobachtet das Umfeld des Kompaktmagazins seit Jahren. Herr Botsch, warum machen die Kompaktanwälte sowas?
Ist nicht so ganz zu verstehen. Ist ja auch datenschutzrechtlich ziemlich bedenklich. Ich habe manchmal den Eindruck, man fühlt sich in diesem Lager einfach sehr sicher. Man befürchtet nicht viel. Man denkt, einem kann ja nicht viel passieren.
Ich meine, Sie beobachten das Kompaktmagazin ja schon lange. Das ist ja mittlerweile auch in Brandenburg angesiedelt, wo Sie arbeiten und forschen. Haben Sie aus der Verfügung, aus dieser Verbotsverfügung, die jetzt veröffentlicht worden ist, irgendwas Neues, was Überraschendes herauslesen können?
Ja, im Detail gab es durchaus ein paar ganz interessante Personalien, das muss ich schon sagen. Wir haben ja beim Kompaktmagazin schon seit längerem eine Entwicklung festgestellt, von der wir sagen, das ist im Grunde genommen eine Entwicklung in Richtung auf einen Neonazismus. Und wir wussten auch, dass es entsprechende Beziehungen natürlich gibt. Wenn wir jetzt sehen, dass eben doch in der Redaktion Personen aus dem Umfeld der NPD oder auch anderer neonazistischer Organisationen eine gewisse Rolle gespielt haben, dann erklären sich natürlich bestimmte Inhalte etwas besser. Aber insgesamt gibt die Verbotsverfügung doch ziemlich unseren Eindruck wieder, worum es sich bei Kompakt handelt.
Vielleicht noch einen Satz zu, ich habe Sie bereits angesprochen, selbst Kontonummern sind ja dort veröffentlicht, auch Finanzströme zum Teil.
Ja, das ist auch sehr interessant gewesen, dass die Verbotsverfügung dieses hohe Spendenaufkommen nennt, also innerhalb von 2,5 Monaten fast 100.000 Euro, beziehungsweise innerhalb eines Jahres weit über 200.000 Euro. Das ist tatsächlich beeindruckend und man würde sich natürlich gerne wünschen, mehr zu erfahren, wer denn die Spender sind. Es gibt ja ein hartnäckiges Gerücht, dass die pro-russischen Inhalte von Kompakt, die Kompakt eigentlich seit der Gründung, also auch vor der Entwicklung zu einer hart rechtsextremen Zeitschrift geprägt haben, dass die möglicherweise auch Geldzahlungen entsprechen. Das geht aus der Verbotsverfügung jetzt so nicht hervor, aber es wäre natürlich interessant zu wissen, ob das ein Gerücht ist oder ob hier tatsächlich auch offen verdeckt, direkt oder indirekt Gelder geflossen sind, die mit Russland in Verbindung stehen.
Auf der anderen Seite, Kompakt ist verbandelt mit Peter Bistron von der AfD, dem ja ganz konkret vorgeworfen wird, dass er Gelder aus Russland entgegengenommen hat. In diesem Spektrum bewegt sich auch Kompakt.
Ja, der zweite, der hier in der AfD unter dem Verdacht steht, dass er möglicherweise ausländische Interessen stärker vertritt als deutsche Interessen, ist ja der Spitzenkandidat der Europawahlen, Maximilian Krah, gewesen. Hier ging es nun um China-Bezüge, also eine andere Autokratie. Krah ist auch sehr stark vom Kompaktmagazin gehypt worden innerhalb der Machtkämpfe in der AfD. Und es gibt eine ganze Reihe weiterer Politiker und Aktivisten aus dem rechtsextremen Lager, die mit ausländischen Autokratien in Beziehung stehen und sich dort tümmeln. Ich möchte nur erinnern an Manuel Ochsenreiter, ein erfahrener Aktivist der rechtsextremen Publizistik und des rechtsextremen Lagers, der in der Zwischenzeit verstorben sein soll, der aber Kontakte zum Assad-Regime hatte, möglicherweise zum Iran, mit Sicherheit nach Russland und auf sehr dubiose Weise in gewalttätige Akte möglicherweise verstrickt ist.
Also ja, das sind Anschläge in der Ukraine, genau, organisiert,
genau,
gegen ukrainische Einrichtungen.
Das ist der Vorwurf, der da im Raum steht. Und Jürgen Elsässer hat eben bekannt gemacht, dass Ochsenreiter unter Pseudonym für seine Zeitschrift Kompakt geschrieben hat. Es ist natürlich auch denkbar, dass dieses Verbot jetzt in Zusammenhang steht mit einer schärferen Aufmerksamkeit europäischer Sicherheitsbehörden gegenüber entsprechenden Aktivitäten, gerade Russlands. Aber auch hier bin ich auf Spekulationen angewiesen.
Dann kommen wir mal wieder zum Konkreten, was uns vorliegt. Wenn Sie sich als Wissenschaftler unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten diese Verbotsverfügung anschauen, wie fundiert ist die Ihrer Meinung nach?
Politikwissenschaftlich ist sie erstaunlich fundiert, das muss ich sagen. Sie hat ja auch einen erheblichen Umfang, über 80 Seiten. Und auch die Begründung im inhaltlichen Teil, die sich über 4 Punkte erstreckt, ein völkisch-nationalistisches Gesellschaftskonzept, Fremden- und Migrantenfeindlichkeit, wie die Verbotsverfügung sich ausdrückt, Antisemitismus und eine starke Vernetzung und Verbindung in den organisierten Rechtsextremismus und netzwerkartigen Rechtsextremismus. Das trifft sich ziemlich exakt mit dem, was wir analytisch auch sagen würden in der Politikwissenschaft. Der zweite Teil der inhaltlichen Begründung hebt nicht auf die publizierten Inhalte ab, sondern es geht tatsächlich um die Absichten und die Form, wie diese Absichten durchgesetzt werden. Das Innenministerium überschreibt das in der Verbotsverfügung mit der Zwischenüberschrift kämpferisch-aggressive Haltung. Und das genau ist der Punkt, den wir bei Kompakt nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Es geht tatsächlich um eine Attacke auf die verfassungsmäßige Ordnung. Hier hat das Bundesinnenministerium doch recht realistisch erkannt, welche Gefährdung von dem Verein, von der Vereinigung Kompakt ausgeht.
Ich bin jetzt kein regelmäßiger Leser des Kompakt-Magazins, muss ich gestehen, wie die meisten Leute.
Seien Sie froh.
Aber also wenn man das mal so geballt sieht, auch die ganzen Titelbilder, die ja in dieser Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums auch zum Teil aufgelistet sind, das erinnert ja schon sehr stark an eine moderne Form von so etwas, wie man früher es vielleicht vom Stürmer kannte. Also halb pornografisch zum Teil, hetzerisch sowieso. Eines ihrer Forschungsschwerpunkte ist ja auch Antisemitismus. Der Stürmer war das zentrale antisemitische Blatt der Nazis. Sehen Sie da auch Parallelen?
Ja, ganz deutlich. Also das ist antisemitisch und auch massiv rassistisch auf eine sehr, wie Sie richtig sagen, sehr schmutzige Art rassistisch und antisemitisch bis hin zu pornografischen Elementen. Das würde ich schon auch sehen. Also sehr stark damit gespielt sozusagen mit sexuellen, sexualisierten Ängsten. Sei es nun gegen Migranten, vornehmlich männliche Migranten aus Afrika oder dem arabischen Raum, sei es aber auch in der Thematisierung einer vermeintlichen Verschwörung, die jüdisch konnotiert wird. Das hat die Verbotsverfügung außerordentlich präzise herausgearbeitet.
Die Frage ist jetzt natürlich, was machen die Leute, die bisher für Kompakt geschrieben haben, die Kompakt herausgebracht haben, jetzt? Also ich meine, die Verbotsverfügung beinhaltet, dass jegliche Fortführung des Kompakt-Magazins oder von Kompakt TV strafbar ist. Es gibt ja genug andere Kanäle wie Telegram oder sonst was, wo solche Inhalte weiter Verbreitung finden könnten. Beobachten Sie da schon irgendwas, dass ja
also die Leute stark von sich jetzt engagiert in der Begleitung dieses Verbots hat sich auf eins ein neuerer Medienkanal dieses Spektrums, also was auch zu diesen sogenannten Alternativmedien sich selber zählt. Und die Personen würde ich mir jetzt wenig Sorgen machen. Das sind ja Leute, die zum Teil wirklich jetzt schon seit vielen Jahren von rechtsextremer Propaganda leben, von dem, was sie so als Journalismus verkaufen. Die AfD hat ja auch viel Geld zu vergeben. Sie hat ja schon in den letzten Jahren wirklich Aktivisten aus wirklich härtesten rechtsextremen und Neonazi-Gruppen zu Beratern oder Mitarbeitern in ihren parlamentarischen Vertretungen gemacht. Also ich würde vermuten, in die Richtung wird die Reise gehen, ja.
In Brandenburg, da wo Kompakt beheimatet war, wo Sie auch forschen, sind demnächst Wahlen, wie auch in zwei anderen ostdeutschen Bundesländern. Und überall wird erwartet, dass die AfD massive Stimmenzugewinne bekommt, vielleicht sogar stärkste Partei wird. Könnte das Verbot des Kompaktmagazins, das ja massiv Werbung gemacht hat für die AfD, könnte das Einfluss haben auf den Wahlausgang?
Also es ist schon ganz interessant, dass gerade die brandenburgische AfD, die ja auch in Brandenburg, wo das Magazin sitzt, über sehr enge Verbindungen verfügte, ja auch sofort sozusagen aus Kreisen der jungen Alternative noch am selben Tag der Hausdurchsuchung bei Elsässer einer Solidaritätskundgebung mit organisiert wurde, beziehungsweise da waren zumindest Teilnehmer der JA anwesend, dass die schon sehr nervös reagieren. Da geht offensichtlich was verloren, auf das man gehofft hatte. Wir haben in Brandenburg eine relativ stabile Wählerschaft, Kernwählerschaft der AfD, die sie mit so einem Einzelverbot nicht aufknacken werden. Die werden dadurch nicht zu demokratischen Wählern und sie werden auch nicht von der Wahl wegbleiben. Die entscheidende Frage im Moment ist ja, ob es der AfD deutlich gelingt, darüber hinaus Stimmen zu gewinnen aufgrund der Unzufriedenheit mit der Kenia-Regierung in Brandenburg und der Ampelkoalition im Bund. Und die AfD klagt ja immer über den Mangel an Zugänglichkeit seitens der Qualitätsmedien und öffentlich-rechtlichen Medien. Deswegen ist es für sie ja so wichtig, dass es diese sogenannten Alternativmedien gibt. Also insofern ist das sicherlich keine gute Nachricht für die AfD.
Gideon Botsch war das, Leiter der Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus an der Uni Potsdam. Über das Verbot des Kompaktmagazins, das neben rassistischer und antisemitischer Hetze unter anderem auch prorussische Propaganda verbreitet hat. Womit wir beim nächsten und letzten Thema dieser Sendung wären. Fast 2,5 Jahre sind inzwischen vergangen, seit Putins Truppen die Ukraine überfallen haben. Auch wenn in dieser langen Zeit dieser verlustreiche Krieg bei vielen hierzulande nach und nach in den Hintergrund gerückt ist, immer noch bombardiert Russland regelmäßig das ganze Land. Immer noch sterben täglich Menschen durch Drohnen, Raketen, Artilleriegeschosse. Deutschland unterstützt die Ukraine bekanntlich massiv mit Geld und Waffen. Und indem die Bundeswehr ukrainische Soldaten ausbildet, hier bei uns, an geheimen Orten unter strengen Sicherheitsauflagen. Mein Kollege Kilian Neuwert konnte diese Woche einen solchen Ort besuchen und die ukrainischen und deutschen Soldaten bei der Ausbildung begleiten. Hier sein exklusiver Bericht.
Kontakt, Granate!
Granate, schreit ein deutscher Ausbilder. Ukrainische Soldaten wiederholen den Ruf. Einem Echo gleich tönt es immer wieder Granate. Mit Gewehren im Anschlag knien die Männer auf einer Wiese. Zwei ihrer Kameraden sind kurz zuvor in einen Schützengraben vorgedrungen. Dort ist die Granate explodiert. Die Männer liegen am Boden. Ein deutscher Ausbilder markiert gedachte Verletzungen mit Klebeband. Die anderen ukrainischen Soldaten nähern sich vorsichtig. Die Szene wirkt künstlich. Der Schützengraben ist nur nachempfunden mit Metallteilen. Die Explosion simuliert. Doch hier geht es nicht um den Gebrauch von Waffen. Dem einen Verwundeten binden die Ukrainer das Bein ab, dann schleifen sie ihn heraus aus dem engen Graben auf die Wiese. Ihre Ausbilder beobachten sie dabei. Als die Männer versorgt sind, so gut es eben geht, holen sie die Gruppe zusammen.
Was haben wir am ersten Tag gelernt? Redet mit denen.
Fragt,
ob die bei Bewusstsein sind und ob die, was sie für Verwundungen haben und ob sie sich selbst helfen können.
Ein deutscher Hauptfeldwebel macht Verbesserungsvorschläge. Die werden übersetzt. Die ukrainischen Soldaten blicken aufmerksam, nicken immer wieder. Schweißperlen stehen ihnen auf der Stirn, die Sonne brennt. Die Schutzwesten und Helme sind schwer. Kurze Trinkpause, dann die nächste Übung. Verwundete abdichten, sagen sie hier dazu, sprich Menschen vor dem Verbluten bewahren.
Stand jetzt kann ich sagen, schon sehr gut. Ja, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber eine Leistungssteigerung ist definitiv festzustellen. Was wichtig ist, dass sie sich darauf konzentrieren, okay, zuerst mal all das zu behandeln, was schnell tödlich ist. Na, wir fangen bei den Blutungen an, massive Blutungen. Dann gehen wir rüber, um zu sichern, dass er atmet, kontrollieren die Atemwege, gegebenenfalls sichern wir diese, kontrollieren den Brustkorb auf irgendwelche Treffer, diese können wir zukleben, einfach gesagt. Ja.
Hego sollen wir ihn nennen, sagt der Sanitätssoldat mit Dienstgrad Hauptbootsmann. Die richtigen Namen der deutschen Soldaten, wir dürfen sie nur in Ausnahmefällen erfahren. Für den Besuch gelten strenge Auflagen. Den Ort bittet die Bundeswehr zu verschweigen, die Handys bitte im Auto lassen. Wenn die Kamera läuft, tragen Ausbilder und Teilnehmer Sonnenbrillen, die Feldmützen ziehen sie tief ins Gesicht. Olivgrüne Schals bedecken Mund, Nase und Ohren. Grund ist die Sorge, Bilder könnten im Internet mit KI-Tools gefunden, bearbeitet und missbraucht werden, um Menschen zu bedrohen. Russlands Arme reichen weit in den Westen hinein. Immer wieder werden auch Drohnen über deutschen Kasernen gesichtet.
Es hat Fälle gegeben, in denen Familien kontaktiert worden sind. Familien ukrainischer Trainees. Deswegen legen wir Wert darauf, dass hier niemand irgendwie erkennbar ist, dass niemand identifiziert werden kann und dass dementsprechend auch die Familien der hier in der Mission Beschäftigten geschützt sind.
Oberstleutnant Roland Böska ist einer der wenigen, dessen Namen wir nennen dürfen. Er ist Presseoffizier, zuständig für die EU-Mission, in deren Rahmen die Bundeswehr die ukrainischen Soldaten ausbildet, Seite an Seite mit den Armeen anderer EU-Staaten. Bis Jahresende sollen 60.000 Ukrainer Lehrgänge durchlaufen haben. Die Inhalte, sie reichen von der Bedienung gelieferter Panzer bis zur Versorgung Verwundeter.
In dieser Station wird ausgebildet das sogenannte Marktschema. Das ist ein Leitfaden oder eine Denkhilfe, woran man sich entlanghangeln kann. Also es ist nach der Priorität aufgebaut, was man als erstes behandeln muss.
Für Hauptfeldwebel Jesse ist es der 15. Lehrgang. Sie koordiniert ihn und verschafft sich einen Überblick. Vor ihr auf der Wiese ziehen Ukrainer ihren Kameraden die T-Shirts hoch, tasten den Rücken ab, wickeln andere in Rettungsdecken. Die Männer lernen viel, sagt Jesse. Besonders in Erinnerung ist ihr die Schilderung eines Ukrainers.
Ein Freund von ihm, der wurde angeschossen, dem hat man ein Tourniquet angelegt, um die Blutung am Bein zu stillen. Das hat alles soweit super funktioniert und dann hat man ihn sitzen lassen. Das Gefecht ging weiter und keiner hat mehr nach ihm geschaut. Eine Stunde später ist sein bester Kumpel verstorben, im Graben neben ihm gelegen, weil man den zweiten Treffer nicht entdeckt hat. Und jetzt weiß er, dass es da eigentlich ein Untersuchungsschema geben würde, mit dem hätte er ihm helfen können. Konnte aber damals nicht, weil er das Schema noch nicht kannte. Also er war sehr betroffen, weil er halt eigentlich seinen besten Kumpel hätte das Leben retten können, wenn er vor diesem Ereignis hier schon auf diesem Kurs gewesen wäre.
Mitunter ist der Job belastend, denn die Ausbilder wissen, die Teilnehmer der Kurse kommen häufig von der Front und kehren dorthin zurück. Besonders nah dran sind die Sprachmittler. Sie übersetzen und bekommen deshalb auch mit, über was sich die Teilnehmer in den Pausen unterhalten.
Das sind Geschichten aus Schützengräben, das sind Geschichten von ihren Wohnungen, die zerstört sind, von Bekannten, die verstorben sind.
Ukrainisch sprechende deutsche Soldaten gibt es nur wenige. Ein Stabsunteroffizier übersetzt ins Russische. Wir sollen ihn mit Fritz ansprechen, wünscht er sich. Er hat sich freiwillig gemeldet für den Auftrag.
Weil ich diesen Leuten unbedingt helfen will. Ich fühle mich aufgrund meiner Wurzeln auch teilweise tatsächlich in der Schuld.
Doch bei dem Lehrgang lernen nicht nur die Teilnehmer dazu. Auch die erfahrenen deutschen Ausbilder nehmen vieles mit, sagt Hauptfeldwebel Jessie, die selbst im Afghanistan-Einsatz war.
Ja, natürlich probiert man auch über verschiedene Verletzungsmuster sich Informationen einzuholen, dass man weiß, wie würde man in dieser Situation am besten reagieren.
Das Geschehen in der Ukraine wird von der Bundeswehr sehr genau beobachtet, etwa von Oberstarzt Kai Schmidt. Er leitet das Lagezentrum des Sanitätsdienstes. Krankenhäuser und Rettungskräfte werden regelmäßig Ziel russischer Angriffe. Das Rote Kreuz als Schutzzeichen scheint es bedeutungslos zu sein. Zudem erschwert der massive Einsatz von Drohnen und Artillerie die Versorgung Verwundeter, sagt Schmidt.
Die Distanzen, die Verwundete zurücklegen müssen, bis sie zu einer qualifizierten Versorgung bis hin zum Chirurgen kommen, sind völlig andere, als wir das bisher kannten. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Zeitlinien auch völlig andere sind. Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie im Schützengraben morgens in der Früh verwundet werden, dann haben Sie wahrscheinlich den ganzen Tag da vorne als Verwundete auszuhalten, bis Sie dann im Schutze der Dämmerung gegebenenfalls nach hinten transportiert werden oder Sie selber transportieren müssen.
Genau deshalb sollen die ukrainischen Soldaten unter anderem lernen, Verwundete vor dem Verbluten zu bewahren, das Abdichten. Der Transport muss, wenn er denn erfolgt, schnell vonstatten gehen, sagt der Oberstarzt. Und es müssen viele Verwundete transportiert werden. Die NATO-Truppen müssten daraus ihre Lehren ziehen. Was die Ukrainer während der Ausbildung in Deutschland empfinden, erfahren wir nicht. Sie möchten sich nicht äußern, sind aber keine Sanitäter, sondern wurden hineingeworfen in diesen Krieg, egal ob sie zuvor Bauarbeiter oder Ingenieure waren. Bald müssen sie zurück in die Heimat, wo sie mit hoher Wahrscheinlichkeit brauchen werden, was sie hier gelernt haben.
Kilian Neuwert war das, mit einem seltenen und exklusiven Einblick in die Ausbildung ukrainischer Soldaten durch die Bundeswehr. Das war Politik und Hintergrund. Die Sendung können Sie auch live hören, jeden Sonntag auf BR24 um 8.05 Uhr und um 23.05 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Thies Maasen.